ZIP-FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZIP-FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP-FM, dem Nachrichtenmagazin der Freien Radios im deutschsprachigen Raum. Heute produziert vom Freien Radio Wüste Welle aus Tübingen. Am Mikrofon Richard van Ess.
Im ZIP-FM vom Donnerstag, dem 3. April, Massentierhaltung in Sachsen, Baden-Württemberg und ein NSU-Ausschuss. Zusammenarbeit der Bundespsychotherapeutenkammer mit der Bundeswehr. Prozess gegen Mitarbeiter eines Asylheims in Bayern. Der erste Beitrag des heutigen ZIPs ist von Radio Blau aus Leipzig und befasst sich mit Massentierhaltung in Sachsen.
So, ich habe jetzt den Michael Weichert von den Grünen am Telefon. Hallo.
Hallo, grüß dich.
Du bist der agrarpolitische Sprecher der Grünen in Sachsen.
Ja, für meine Fraktion im Landtag, genau.
Okay, und ihr habt unter anderem eine eigene Webseite mit dem Titel massentierhaltung-sachsen.de gemacht. Und da kritisiert ihr halt die Massentierhaltung, also gerade auch in Sachsen. Vielleicht erstmal Massentierhaltung. Was ist denn jetzt an Massentierhaltung besonders schlimm? Also was ist der Unterschied zur weniger großen Tierhaltung zum Beispiel?
Also Massentierhaltung ist natürlich ein Synonym. Es geht darum, dass immer mehr Tierfabriken gebaut werden, also die Tiere industriell gehalten werden und damit rückt das Tierwohl aus dem Auge. Also es wird nur noch nach Effizienz und Effektivität produziert und dabei geht es in vielen Anlagen den Tieren schlecht. Es gibt auch große Betriebe, wo es den Tieren gut geht, da kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Und Masse ist sowieso ein Begriff, der für den einen sind 150 Rinder eine große Masse und für den anderen ein kleiner Haufen. Also das ist ein schwebender Begriff. Es geht immer darum, dass wenn wir für unsere Ernährung Tiere töten müssen, dass es denen dann bis dahin gut geht. Und wir haben leider in Sachsen seit einiger Zeit einen Boom mit solchen Anlagen, wo es eben nicht mehr ums Tierwohl geht. Und das ist das, worum wir uns kümmern wollen und mit den Bürgerinitiativen vor Ort, die das natürlich auch nicht wollen, uns vernetzen. Und dafür haben wir diese Webseite geschalten, dass jeder erstmal sehen kann, was ist in meiner Region los, was ist in Planung, was ist im Bau, was ist schon fertig, geht es um Hühner oder Schweine. Und man kann sich dann interaktiv vernetzen, man kann mit uns in Kontakt treten, man kann zu anderen Bürgerinitiativen, denen es ähnlich geht, Kontakt aufnehmen und zusammenarbeiten.
Nun ist ja Massentierhaltung nichts Neues. Das ist ja schon seit vielen Jahrzehnten und das Tierwohl war da, glaube ich, auch noch nie das Ziel bei dem Ganzen. Was ist denn jetzt der neue qualitative Sprung, dass es jetzt halt irgendwie Thema ist?
Also ich merke das, oder wir merken, glaube ich, alle, dass es immer mehr Menschen auch ins Bewusstsein kommt, dass man sich gesund ernährt, dass man darauf achtet, wie gehen wir mit den Geschöpfen um. Ja, also ich sage mal, das Stichpunkt Ehrfurcht vor dem Leben oder Bewahrung der Schöpfung, das hat alles damit was zu tun. In den großen Tieranlagen kommt es immer dazu, dass die Tiere, weil sie zu eng stehen, schnell krank werden. Dann werden dort Antibiotika gegeben. Letztendlich führt das dazu, dass sich antibiotikaresistente Keime bilden, die dann entweder über die Nahrungskette oder durch die Berührung, wenn Menschen mit Tieren arbeiten, dann auf den Menschen übergreifen. Und wir haben in Sachsen im Jahr 2000 schon 4 Tote gehabt durch multiresistente Keime und 2013 eine Verfünffachung. Dort hatten wir insgesamt 20 Sterbefälle mit oder durch multiresistente Keime. Und das ist so ein Punkt, wo man jetzt sagen muss, jetzt ist mal Schluss, jetzt geht es darum, das einzudämmen, vernünftig Tiere zu produzieren und eben Tierwohl einzuhalten, damit es den Tieren gut geht.
Na gut, also das kleinere Betriebe muss jetzt auch nicht unbedingt heißen, dass es den Tieren da besser geht, würde ich mal denken.
Ja, deshalb habe ich auch am Anfang gesagt, es ist nicht entscheidend die Größe, sondern es ist immer entscheidend, wie geht es dem Tier.
Okay, und eure Initiative, also ihr geht gegen diese Massentieranlagen, die halt neu geplant sind, irgendwie, also ihr versucht die halt irgendwie zu verhindern.
Ja.
Da seid ihr, sagen wir mal, im Widerspruch mit der Landesregierung, die unterstützt das ja eher. Kannst du dazu ein paar Sätze sagen?
Ja, das ist natürlich eine Tatsache, die ich nicht gerne zur Kenntnis nehme. Wir haben alleine im Jahr 2008 und 2009, neuere Zahlen habe ich noch nicht, hat der Freistaat Sachsen 44 Millionen an Unterstützung für solche Anlagen gegeben. Und das ist eine Sache, die können wir im Landtag mit einer ordentlichen Mehrheit natürlich, könnten wir verhindern, wenn wir eben die Haushaltsaufstellung so machen, dass es dafür keine Förderung mehr gibt. Und dann, ob es dann noch interessant ist für Investoren in Sachsen, solche Anlagen zu bauen, ist sehr fraglich.
Nun, das Tierwohl hast du schon ein paar Mal angesprochen. Wie würdet ihr euch denn als, oder Grün oder du halt, irgendwie dieses Tierwohl vorstellen? Was müsste dazu passieren und wie wäre das und wie viel Auslauffläche?
Also es gibt genügend Beispiele dafür, dass die Tiere gut gehalten werden. Ich war gerade gestern wieder in Limbach-Oberfrohnau in einer Anlage, die auch laut Bundesemissionsschutzgesetz sozusagen zu den großen Anlagen gehört und besondere Anforderungen erfüllen muss. Dort stehen die Schweine in großen Gruppen, aber mit ausreichend Platz. Sie stehen auf Stroh. Es wird gut belüftet und beleuchtet. Sie haben Spielzeug. Also da kann man sagen, denen geht's gut. Ich habe mir das angeguckt, ich habe in jede Boxer reingeguckt und da siehst du auch kein verletztes Tier und siehst, wie munter die sind und da hat man einfach ein gutes Gefühl, wenn man das sieht.
Na gut, aber beleuchtet heißt dann auch, die kommen auch nie raus im Leben und wahrscheinlich auch nie außerhalb von ihrem Stall. Also hilft dann da so ein bisschen Spielzeug, wenn die dann halt so in ihrem Stall stehen und beleuchtet werden?
Also die haben schon auf jeden Fall Frischluftzufuhr. Die haben, wenn sie wollen, Auslauf. Das sind ja immer so Boxen, wo 60 drin sind, aber die können dann natürlich auch raus. Genauso wie bei den Rindern und genauso bei den Hühnern. Das ist selbstverständlich, das gehört dazu, dass es eben keine Spaltenböden gibt, sondern auf Stroh gestanden wird oder bei Hühnern auf Sand.
Du hast vorhin das Emissionsschutzgesetz angesprochen. Was für Emissionen sind denn dann bei Massentierhaltung, vor denen wir geschützt werden müssen?
Naja, es ist Geruch, es ist Staub, Feinstaub, es gibt Aerosole, es gibt Nitrate, nitrathaltiges Abwasser, es gibt die Gülle. Also es gibt eine ganze Menge Output aus solchen Anlagen und die müssen so vernünftig abgeführt oder verarbeitet werden, dass die Menschen, die ringsherum wohnen, davon nicht belästigt und schon gar nicht irgendwie krank werden.
Gut, dann würde ich mich bedanken bei Micha Weichert von den Grünen. Vielleicht kannst du nochmal eure Webseite sagen und ja.
Ja, das ist die Webseite www.massentierhaltungsachsen.de.
Ja, dann besten Dank und viel Erfolg und noch einen schönen Abend.
Ja, danke schön.
Tschüss.
Im zweiten Beitrag des heutigen ZIPS befasst sich Radio Dreieckland aus Freiburg mit dem fälligen NSU-Untersuchungsausschuss für Baden-Württemberg. Das Motiv für den Mord an Michelle Kiesewetter, dieser Polizistin, gibt nach wie vor Rätsel auf. Radio Dreieckland sprach deswegen mit Professor Bernd Behnke, der als Vertreter von Nebenklägern am NSU-Prozess in München teilnimmt, über den Fall Kiesewetter. Behnke unterstreicht auch die Notwendigkeit eines Untersuchungsausschusses zur NSU-Affäre in Baden-Württemberg. Am Freitag, den 4., also morgen, wird Professor Behnke an einer Podiumsdiskussion in Freiburg zu dem Thema teilnehmen.
Herr Professor Behnke, Sie nehmen am Freitag in Freiburg an der Podiumsdiskussion zum Fall Kiesewetter teil. Was ist denn eigentlich das Besondere des Falles Kiesewetter in dem Zusammenhang NSU?
Also das Besondere an dem Fall ist, dass ich hier die möglichen Täter, die Tätergruppierung, erstmals gegen Institutionen des Staates gewandt haben und erstmals sozusagen den Staat mit seinem gesamten, Machtapparat herausgefordert haben. Denn vorher und danach, da sind Morde passiert, die türkische Mitbürger betrafen. Im Fall Kiesewetter war es direkt die Polizei.
Wie kommt das eigentlich? Diese NSU war ja so drauf, was sie als Fremde angesehen hat oder vielleicht auch speziell Türken. Es sind ja fast nur Türken, bis auf den einen Griechen, den sie vielleicht für einen Türken gehalten haben, zu ermorden und jetzt plötzlich eine deutsche Polizistin. Es gab diese Vorstellung, dass sie Waffen bekommen wollen, aber das scheint ja irgendwie Unsinn zu sein, da sie genügend Waffen hatten.
Ja, die verfügten über ein großes Waffenarsenal. Sie haben sich sicherlich nicht gegen die Polizei gewendet, um Waffen zu erbeuten, denn das brauchten sie nicht. Es geht nach unserer Auffassung hier, und da teile ich viele Nebenklagekollegen die gleiche Auffassung, gegen die Institutionen des Staates, und man wollte dem Staat so richtig mal zeigen, dass man auch da ist und gegebenenfalls dem Staat auch mehr oder weniger so eine Art Krieg verkünden.
Ja, aber der Krieg ist ja gar nicht verkündet worden, weil das Zeichen dieser Gruppe, in dem sie ausgedreht sind, war ja die eine Pistole, die sozusagen ihre Marke war, die diese ganzen Morde zusammengehalten hat. Im Fall Kiesewetter haben sie sich aber das nicht getraut. Das heißt, die Polizei wusste ja eigentlich gar nicht, dass ihnen jemand den Krieg erklärt. Man soll dann eine Kriegserklärung?
Eine Untergrundorganisation, von der man noch nicht mal weiß, wer ihr angehört, kann natürlich auch terroristisch tätig sein. Und das war im vorliegenden Fall wohl so. Und wenn man jemanden den Krieg erklärt, dann muss man sich ja nicht von Gesicht zu Gesicht zeigen, sondern man zeigt sich durch Taten. Und so ist es hier im vorliegenden Fall auch geschehen.
Also meinen Sie, dass zum Beispiel dann szeneintern damit hausiert wurde? Gibt es Anzeichen dafür?
Ja, Anzeichen dafür, dass man in der Szene sich damit gebrüstet hat, gibt es nicht. Aber es ist natürlich klar und bekannt, dass die drei im Untergrund letztendlich seit vielen Jahren gelebt haben und immer wieder solche Bluttaten verübt haben. Und zwar ohne Ansehen der Person, ohne in irgendeiner Weise eine persönliche Beziehung zu den Opfern zu haben. Und hier waren es jetzt zwei Polizisten. Und es gab ja auch, das kann ich Ihnen sagen, ganz erhebliche Hinweise darauf, oder die gibt es immer noch, dass man auch im Raum Stuttgart tätig werden wollte. Es gab Kartenmaterial, das gesichtet wurde. Da in dem Kartenmaterial waren Eintragungen vorhanden im Raum Stuttgart, die letztendlich darauf hingedeutet haben, dass die drei als Trio irgendwann in Stuttgart wohl auch Straftaten verüben wollten.
Wäre es eigentlich sinnvoll gewesen, auch in Baden-Württemberg einen Untersuchungsausschuss zum Thema NSU, beziehungsweise in dem Fall zum Thema Mord an Kiesewetter und versuchte Mord an Ihrem Kollegen einzurichten?
Ich vertrete die Auffassung, dass auch Baden-Württemberg einen Untersuchungsausschuss braucht, und zwar nach wie vor. Und zwar deshalb, weil es insbesondere bei der polizeilichen Ermittlung bundesweit ganz erhebliche Pannen gegeben hat und auch vieles darauf hindeutet, dass es in Baden-Württemberg auch Pannen gegeben hat.
Können Sie da noch kurz ein Beispiel dazu nennen?
Ja, das ist schwierig, aber ich versuche es. Das aufgefundene Kartenmaterial deutet darauf hin, dass sie im Raum Stuttgart tätig waren. Und ich gehe davon aus, dass die Polizei letztendlich von diesen Aktivitäten dieses Trios in Stuttgart wusste. Dass die Polizei aber nicht eingeschritten hat, sondern die Ermittlungen im Hintergrund behalten hat und mehr oder weniger die Gruppe und ihr Umfeld beobachtet hat und dabei völlig übersehen hat, dass die bundesweit eben halt morden.
Die Bundespsychotherapeutenkammer arbeitet mit der Bundeswehr zusammen. Das wird kritisiert. Dazu sprach Radio Lore aus München mit dem ärztlichen Psychiater und Psychotherapeut im Ruhestand und einem ehemaligen Mitglied im Vorstand von IPPNW, den Ärzten zur Verhinderung des Atomkriegs und in sozialer Verantwortung, Dr. Dieter Lehmkohl. Das Radio wollte von ihm wissen, was die Bundespsychotherapeutenkammer für eine Institution ist und welche Aufgaben sie hat.
Ja, die Bundespsychotherapeutenkammer ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes, so ähnlich wie die Ärztekammer, und regelt die beruflichen Angelegenheiten von psychologischen Psychotherapeuten wie die Ärztekammer.
Ist also im Grunde genommen eine Standesvertretung der Ärzte, wenn ich das jetzt ganz grob sage.
Ja, so kann man schon sagen, weil natürlich berufsständige Interessen da eine große Rolle spielen. Aber die Politik hat bei beiden Berufsverbänden eine Regelung wesentlicher Dinge in ihre eigene Kompetenz gestellt, natürlich unter entsprechender Aufsicht.
Und die wird jetzt in einem offenen Brief kritisiert, und zwar die Zusammenarbeit dieser Kammer mit der Bundeswehr. Wie sieht denn erstens überhaupt die Zusammenarbeit dabei aus, oder was ist da geplant oder passiert es schon und was ist daran zu kritisieren?
Die Bundespsychotherapeutenkammer, wo ja alle psychologischen Psychotherapeuten Zwangsmitglieder sind, hat einen Vertrag mit der Bundeswehr abgeschlossen über eine Behandlung traumatisierter Soldaten und Soldatinnen und auch psychisch kranker Soldaten, und der auch eine gemeinsame Fortbildung vorsieht, mit der die Feldkompetenz, das heißt das Umfeld der Bundeswehr, auch den Psychotherapeuten näher gebracht werden soll. Aus unserer Sicht zeigt die Geschichte der Militärpsychiatrie, aber auch der Mitwirkung von Psychologen bei Folter und so weiter, vor allem auch in den USA, in Kriegen dergleichen, dass das ein sehr sensibles Gebiet ist, wenn sich die Berufsorganisationen oder die Ärzte oder Psychologen auf eine zu enge Arbeit mit Bundeswehr oder Militär einlassen, weil damit unter Umständen ihre Integrität berührt wird. Insofern sieht dieser Vertrag nach meiner Kenntnis vor, und das ist ein großer Knackpunkt für die ärztliche psychotherapeutische Ethik, dass damit auch schwer Traumatisierten ein vorrangiger Zugang zur psychotherapeutischen Behandlung ihrer Beschwerden ermöglicht wird. Sprich den Grundsätzen ärztlich-psychotherapeutischer Ethik und auch der Menschenrechte, der einen gleichen Zugang zur gesundheitlichen Versorgung für alle Personen unabhängig ihres Status oder ihrer Zugehörigkeit vorsieht.
Es gibt ja das Menschenrecht auf Gesundheit, und diese Gewährleistung dieses Rechts muss durch den Staat sichergestellt werden, aber für alle, die in diesem Staatsgebiet leben oder für die der Staat dann verantwortlich ist, in gleicher Weise. Also es ist wohl so geplant, wenn ich Sie richtig verstehe, dass Soldaten und Soldatinnen, die entsprechende Belastungsstörungen haben, vorrangig behandelt werden sollen.
Ja, das ermöglicht dieser Vertrag. Der Vertrag ermöglicht es übrigens auch auf Initiative, starke Initiative der Bundespsychotherapeutenkammer zustande gekommen, ermöglicht den Zugang auch zu privatärztlicher Behandlung unter Mehrkosten für psychisch kranke und traumatisierte Soldaten.
Wie sieht es aus mit den durch Kriegshandlungen geschädigten Zivilisten, durch traumatisierte Zivilisten? Wird dann denen in entsprechender Weise geholfen? Ich fürchte, das ist eher eine rhetorische Frage. Also
das ist das Problem dabei, denn wir haben begrenzte psychotherapeutische Kapazitäten. Und wenn hier Kapazität durch eine vorrangige Behandlung einer bestimmten Patientengruppe zugutekommt, nimmt das Ressourcen von anderen weg. Und wir haben schwer Traumatisierte, auch durch Kriegshandlungen, Flüchtlinge, die hier bei uns leben, die in aller Regel, zumindest solange sie dem Asylbewerberleistungsgesetz unterworfen sind, nur selten und unter ganz erschwerten Bedingungen Zugang zu einer Behandlung bekommen. Wenn man als Arzt, wenn man in der Behandlung Prioritäten setzen muss, dann sollte die Priorität eigentlich bei den Schwerstkranken ansetzen.
Dass also die schwersten Fälle als erstes behandelt werden und dann eben nach Möglichkeit entsprechend auch natürlich Soldatinnen und Soldatinnen genauso, aber eben nicht besser gestellt.
Ja, also das ist ja die Pflicht aller Ärzte, ohne Ansehen der Person nach den medizinischen oder psychotherapeutischen, psychologischen Erfahrungen Hilfestellung, Behandlung zu geben. Es gibt noch ein zweiter großer Knackpunkt dabei, weil eigentlich bei Traumatisierten der Grundsatz ist, sie aus dem Gebiet, das zur Traumatisierung geführt hat, zu entfernen. Nun sieht dieser Vertrag aber vor, dass die Soldaten wieder fit gemacht werden für weitere Auslandseinsätze. Und das heißt, wenn jemand sich an der Cholera durch schmutziges Wasser vergiftet hat, nach der Behandlung ihn wieder weiter der Gefahr auszusetzen, dass er verseuchtes Wasser trinkt. Wenn er das will und seine bewusste Entscheidung ist, dann ist das seine eigene Entscheidung. Aber in der Ursachenbekämpfung müsste eigentlich auf die Gefahr der Retraumatisierung hingewiesen werden, die in den Kriegseinsätzen liegt. Insofern kann nach meiner Auffassung Ärzte hier nicht neutral sein.
Im Grunde genommen, wenn man es streng auslegt, wäre ja das sogar ein Verstoß gegen den hippokratischen Eid, indem man die Leute wieder dienstfähig macht, führt man letztendlich dazu, dass wieder Schaden entsteht, wenn ich das jetzt ein bisschen spitzfindig auslege.
Ja, das ist natürlich eine Frage des ethischen Verständnisses, die jeder Arzt für sich entscheiden muss.
Es gibt ja auch den Begriff der psychologischen Kriegsführung. So wie man psychologische Kriegsführung betreiben kann, man könnte ja auch sagen, es wäre ein schönes Betätigungsfeld für Psychologen, psychologische Friedens- und Konfliktbearbeitung, also Friedensarbeit und Konfliktbearbeitung zu betreiben.
Das geschieht ja auch schon. Nur als Psychologe oder Psychotherapeut kann man, ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Man setzt an am individuellen Patienten, um ihn wieder gesund zu machen, und auch den Zusammenhang zwischen Störung und Ursache. Sache herzustellen. Denn Ängste, Entsetzen vor Einsätzen, Traumatisierung ist ja auch eine gesunde Reaktion. Wir vermeiden ja diese Situation intuitiv, weil die Ängste da auftreten, damit wir nicht wieder in solche Situationen kommen, die uns unter Umständen das Leben kommen können. Also insofern ist auch diese Angstreaktion, wenn man so will, phylogenetisch, also evolutionsbedingt, eine Schutzfunktion. Und darüber kann man nicht ohne weiteres hinwegsetzen. Hier muss man präventiv sein und sagen, vor solchen Traumatisierung kann nur die Abstinenz von Kampfeinsätzen führen.
Die beste Krankheit ist die, die man sich nicht holt. Der beste Arzt ist den, den man nicht braucht. Und ja, der beste Soldat ist der, der nie im Einsatz ist.
Ja. Und unser Grundgesetz sagt ja, die Aufgabe des Bundeswehrs ist die Landesverteidigung. Und von dem haben wir uns schon seit langem verabschiedet. Aber das ist eine politisch zu bewertende Frage.
Soweit der ärztliche Psychiater und Psychotherapeut im Ruhestand Dr. Dieter Lehmkuhl über die Kritik von IPPNW an der Zusammenarbeit der Bundespsychotherapeutenkammer mit der Bundeswehr. Mehr Informationen und die Möglichkeit, den offenen Brief zu unterschreiben, finden Sie im Internet unter www.ippnw.de. Asylpolitik. Das ist ein unbequemes Thema. Eins, das noch viel zu oft von Vorurteilen begleitet wird. Was es für die Menschen bedeutet, die es trotz absichtlich erschwerter Bedingungen und Verfahren geschafft haben, in die EU zu gelangen, und was dann erst auf sie wartet, ist den wenigsten klar. Der Kampf mit der Ausländerbehörde ist meist zäh, die Unterkünfte notdürftig, der Alltag geprägt von Isolation und Angst vor der Abschiebung. Gestern meldete die deutsche Presseagentur, dass Mitarbeiter einer Flüchtlingsunterkunft in Zirndorf vor Gericht stehen, weil sie einem Jungen die ärztliche Hilfe verweigert haben. Und das hat damals den 15 Monate alten Jungen fast das Leben gekostet. Nun mussten sich am Mittwoch mehrere Mitarbeiter vor dem Amtsgericht in Fürth verantworten. Über den Fall in Zirndorf und den Gerichtsprozess hat Radio Korax aus Halle mit Alexander Thal vom Bayerischen Flüchtlingsrat gesprochen. Er war als Prozessbeobachter vor Ort und erklärt zunächst, was damals in der Flüchtlingsunterkunft in Zirndorf passiert ist.
Das war eine hochdramatische Situation. Es war Dezember 2011. An einem Wochenende am Sonntag hat der 15 Monate alte Leonardo plötzlich hohes Fieber bekommen. Die Eltern haben versucht, das Fieber zu senken, haben ihm Wadenwickel gemacht, haben ihm nasse Socken angezogen. Und es wurde einfach nicht besser. Sie haben dann irgendwie von einer anderen Mitbewohnerin in dem Lager ein Fieberzäpfchen gekriegt, aber auch das hat nicht gewirkt. Daraufhin sind sie dann zu der Pforte vorgegangen, wo eben am Wochenende die einzigen Mitarbeiter dort da sind. Das sind Sicherheitsdienstleute. Die haben einen Bereitschaftsarzt gerufen. Der kam dann auch 2 Stunden später, hat das Kind oberflächlich untersucht und ist dann einfach wieder weggefahren und hat ihnen ein Rezept für Fieberzäpfchen für nächsten Tag aufgeschrieben. Mehr hat er nicht gemacht. Und er hat zwar irgendwie abgestritten gestern, dass das irgendwie sehr oberflächlich war, die Untersuchung. Aber es war völlig offensichtlich, dass er da tatsächlich geschlammt hat. Dann war es halt irgendwie nachts. Das Licht musste ausgemacht werden in dem Zimmer, in dem mehrere Frauen mit ganz vielen Kindern übernachtet haben. Am nächsten Morgen, als es hell geworden ist, hat dann die Mutter von Leonardo festgestellt, dass er am ganzen Körper schwarze Flecken bekommen hat. Sie war natürlich in heller Panik, der Vater genauso. Und die Eltern haben wirklich 1,5 Stunden drum gekämpft, zunächst mal in diese Erstaufnahmeeinrichtung überhaupt einen Krankenschein für ihren Sohn zu bekommen, damit sie überhaupt zum Arzt gehen können. Und haben dann weiter drum gekämpft, dass ein Krankenwagen kommt, dass ein Taxi kommt, dass sie irgendjemand zum Arzt bringt. Stattdessen haben sie nur, ich sag mal so, die 10. Kopie von der Kopie vom Stadtplan gekriegt. Der war absolut unlesbar und sie wussten einfach nicht, wo der Kinderarzt ist. Sie waren auch erst ein paar wenige Tage in Zirndorf. Sie sind dann irgendwann einfach entsetzt mit dem halbtoten Säugling auf dem Arm aus dem Lager raus und losgelaufen, bei -3 Grad Außentemperatur in Sommerklamotten, das Kind in eine Decke gewickelt. Sie haben zum Glück einen Autofahrer gefunden, der die Eltern und das Kind gesehen hat und selber völlig schockiert war. Der hat sich sofort eingepackt und zum Kinderarzt gefahren. Die behandelnde Ärztin dort, die das Kind zum ersten Mal dann zu Gesicht gekriegt hat, wollte Blut untersuchen. Man hat ihm so den Finger gepiekst, um dort Blut abzunehmen, um überhaupt mal rauszufinden, was los ist. Nur da kam schon gar kein Blut mehr. Und an der Armvene auch nicht mehr. Und dann hat sie das Kind sofort in die Kinderklinik überstellt nach Fürth. Und ab da ging halt einfach eine monatelange Krankenhaus-Odyssee für Leonardo los. passiert war, dass er sich wohl in Zirndorf eine Meningokokkeninfektion zugezogen hat. Eine bakterielle Infektion ist es, die zu einer Blutvergiftung geführt hat. Und dann ist das Blut in den Adern geronnen. Daher kamen dann auch die schwarzen Flecken. Und in der Folge ist einfach großflächig vor allem an den Beinen und an den Armen, aber auch im Gesicht, Haut abgestorben und auch darunterliegendes Gewebe. Und Leonardo wird für sein Leben von dieser Situation gezeichnet bleiben. Der ganze Körper ist nach 25 Hauttransplantationen vernarbt. Er hat überall so ganz wulstige Narben, die schnell verhärten, was einfach seine Bewegungsmöglichkeit einschränkt. Das rechte Fußgelenk wird für immer steif bleiben. Es wurden Teile von den Fingern und Zehen amputiert. Also es ist wirklich dramatisch, was da damals vorgefallen ist.
Der Gerichtsprozess gegen die Mitarbeiter der Flüchtlingsunterkunft in Zirndorf fand ja gestern im Amtsgericht Fürth statt. Wer sitzt denn genau auf der Anklagebank und wie lauten die Vorwürfe gegen die Mitarbeiter?
Also wir sitzen jetzt vor Gericht. Der Arzt, der am Sonntagabend da war und das Kind nur sehr oberflächlich untersucht hat. Es sitzen im Weiteren zwei Sicherheitsdienstmitarbeiter vor Gericht, die dann montags eben die Hilfe verweigert haben und eine Verwaltungsangestellte, die ebenfalls nicht unternommen hat. Und die sind jetzt angeklagt wegen vorsätzlicher und fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen sowie wegen unterlassener Hilfeleistung.
Medienberichten zufolge sitzt der Leiter der Flüchtlingsunterkunft nicht auf der Anklagebank. Er wurde lediglich als Zeuge vernommen. Wie kommt es, dass er sich als Leiter einer Flüchtlingsunterkunft nicht verantworten muss?
Ja, das ist mir auch ein kleines Rätsel. Also, wenn das monieren natürlich auch zu Recht die Verteidigeranwälte der Angeklagten, aber das monieren wir genauso. Weil was sich gestern auch so im Lauf des Nachmittags einfach herausgestellt hat, ist, dass es in Zirndorf tatsächlich keinerlei eindeutige Weisungslage gibt, wie in solchen Notfällen vorzugehen ist. Da gibt es ein großes Wirrwarr. Jeder der vernommenen Zeugen hat irgendwie seine Version, wie man das machen muss in so einem Notfall, dargestellt, als sei das die gängige Regelung, immer auf Nachfrage, auch vom Richter, Staatsanwältin und so weiter, wurde dann immer klar, nee, das ist eigentlich nur quasi die persönliche Art und Weise, wie derjenige das sieht. Es gibt da keine Weisungslage, es gibt da einfach nur wirklich das organisierte Chaos, die organisierte Desorganisation und die fällt in die Verantwortung des Leiters und wir bauen auch darauf, dass wir in zwei Wochen beim zweiten Verhandlungstag da auch nochmal den Leiter von Zirndorf, den Werner Staritz, ins Gebet nehmen können und ich hoffe, dass er da auch einfach Druck kriegt. Möglicherweise wird auch er nochmal vom Zeugen zum Beschuldigten wechseln.
Das wäre auf jeden Fall viel verständlicher. Die Eltern des jungen Leonardo waren ja gestern ebenfalls bei dem Prozess dabei. Wie haben Sie denn diesen Prozess verfolgt und wie geht es denn der Familie nach diesem Erlebnis?
Es war gestern für die ganze Familie wirklich ein fürchterlicher Tag. Die haben wirklich ein Jahr lang um ihren Sohn gekämpft, waren in mehreren Kliniken, 25 Hauttransplantationen, immer unter Vollnarkose, alle 2-3 Tage. Danach auf Reha, wieder zurück in die Klinik, wieder in der Reha. Also es war wirklich eine harte Situation. Die Eltern sind natürlich froh, dass ihr Kind überlebt hat, aber sind natürlich auch einfach schwer traumatisiert von dieser ganzen Situation. Und sie haben sich jetzt in den letzten 2,5 Jahren ein wenig stabilisiert. Sie haben jetzt auch eine Wohnung gefunden. Der Sohn und die Mutter haben einen Aufenthalt bekommen. Das ist auch einfach aufenthaltsrechtlich alles klar und sie können bleiben. Aber dieser Tag gestern hat natürlich alle Wunden wieder aufgerissen, alle Traumen wieder einfach ans Tageslicht geholt und das war wirklich krass. Gestern, der Vater hat unter Tränen berichtet, wie er mit seinem Sohn auf dem Arm durch die Einrichtung geistert und durch Zirndorf läuft und selber den Eindruck hat, sein Sohn wird jetzt sterben und keiner hilft ihm. Die Mutter war auch völlig krass, wirklich, sie hat sich sehr Mühe gegeben, wirklich klar zu bleiben, beim Thema zu bleiben, aber es war eine wahnsinnige Anstrengung für alle beide. Sie haben es gestern ganz gut gemeistert, sind jetzt ganz froh, dass es vorbei ist. Aber es war für sie jetzt einfach auch trotzdem ein wichtiger Tag, einfach auch um zu merken, dass auch ein deutsches Gericht das tatsächlich ernst nimmt und sich wirklich ihre Aussagen annimmt und diese Situation annimmt und dass da möglicherweise eben auch Menschen verurteilt werden für das, was sie getan haben. Das ist durchaus auch, wie soll ich sagen, für Menschen, die aus Serbien dort diskriminiert werden und irgendwie keinen Rechtsstaat kennen, der sie auch wirklich ernst nimmt, ist es durchaus eine ganz gute Erfahrung gewesen.
Das war's mit einer halben Stunde ZIP-FM, heute produziert vom Freien Radio Wüstewelle aus Tübingen. Ihr könnt die Sendung nachhören auf zip-fm.net oder auf frei-radios.net.